Ja, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Ich werde Ihnen vermutlich nichts Neues erzählen, wenn ich sage, das zentrale Thema von Karl Marx war der Kapitalismus. Aber wir haben uns bisher in der Ringvorlesung diesem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln angenähert. Zunächst von der Frage aus von heutigen Digitalisierungsprozessen aus, dann von der Problematik des Rechts, dann kamen Geschlechterverhältnisse dran. Letztes Mal kam bei Hartmut Rosa die dynamische Stabilisierung bzw. der Steigerungs- und Wachstumsimperativ des Kapitalismus dran. Und heute kommt die Geschichte dran. Da liegt natürlich die Frage nahe, zunächst hat Marx den Kapitalismus nicht grundsätzlich historisiert und ist das deswegen nicht irgendwie tautologisch? Ja, er hat das gemacht, aber da muss man sich nochmal genau klar werden, was war eigentlich der Anspruch von Marx im Kapital, also was wollte er untersuchen? Und das ist ja so eine weit verbreitete Auffassung, die aber falsch ist, dass Marx sich eben mit dem Kapitalismus des 19. Jahrhunderts beschäftigt hat, beziehungsweise dass das sein Objekt war. Und da hat Marx ziemlich deutlich widersprochen und gesagt, nein, mein Objekt ist die kapitalistische Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt, womit er gemeint hat, die grundlegenden Strukturen und Mechanismen, also die für alle verschiedenen Kapitalismen, ob im 19. oder 21. Jahrhundert, Geltung haben sollen. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass das der Gegenstand von Marx war, dann sehen wir sehr schnell, dass wir heute in der heutigen Vorlesung, wenn vom historischen Kapitalismus, also vom tatsächlichen Kapitalismus in seinem historischen Verlauf, die Rede ist, dass das ein etwas anderer Gegenstand ist. Und natürlich die interessante Frage, die eben auch schon im Titel aufkommt, inwiefern hilft uns die Theorie, die tatsächliche Geschichte zu analysieren, beziehungsweise was müssen wir tun oder was passiert, wenn Theorie und die tatsächliche Geschichte miteinander in Widerspruch kommen. Und da für diese Frage freue ich mich ganz herzlich, die heutige Referentin begrüßen zu dürfen, Heide Gerstenberger aus Bremen. Sie ist promovierte und habilitierte Politikwissenschaftlerin, hat mir aber gesagt, dass sie schon damals eigentlich immer historisch gearbeitet hat. Sie war von 1968 bis 1972 im Gründungssenat der Universität Bremen und hatte dann ab 1974 bis 2005 eine Professur mit einer heute undenkbaren Nomination inne, die hieß nämlich Theorie der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates und war angesiedelt, Sie werden es kaum glauben, im Fachbereich für Wirtschaftswissenschaft. Heide Gerstenberger hat sehr viel geschrieben. Viele WissenschaftlerInnen sind ja froh, wenn sie ein Opus Magnum in ihrem Leben schreiben. Heide Gerstenberger hat gleich zwei geschrieben. Das erste erschien 1990 unter dem Titel Die subjektlose Gewalt, Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt. Und das zweite erschien letztes Jahr, Markt und Gewalt, die Funktionsweise des historischen Kapitalismus. Das habe ich hier auch mitgebracht, wer da nachher mal reingucken will, ich kann es nur empfehlen. Heide Gerstenberger ist auch sonst ganz vielfältig engagiert, wenn ich das jetzt erzählen darf. Heute früh hat sie mir erzählt, sie betreibt seit 25 Jahren eine Tagesstätte für Obdachlose in Bremen. Und ich denke, da können wir schon sehen, dass da wirklich die Theorie und das soziale und das politische Engagement in ganz außergewöhnlicher Weise zusammenkommt. Und ich freue mich außerordentlich, dass sie hier ist.
Danke dir. Guten Abend. Zu Lebzeiten von Marx war der Terminus Charaktermaske noch gebräuchlich. Heute ist das anders. Aber auch wir wissen, wovon die Rede ist, wenn vom Kasperle, der bösen Stiefmutter, dem strahlenden Ritter oder der wunderschönen Jungfrau die Rede ist. Es sind Figuren des Theaters, deren typische Charaktermerkmale uns so gut bekannt sind, dass sie auch von Handpuppen dargestellt werden können. Man ist versucht, anstelle des früher üblichen Terminus der Charaktermaske den heute üblichen der Rolle zu setzen. Aber anders als die festgelegten Charaktermasken, die wir aus Puppenspielen, Jahrmarktschwänken oder auch aus traditionellen chinesischen Theaterstücken kennen, verlangt die Darstellung der Rolle in einem Drama von Shakespeare oder einer Komödie von Nestroy die spezifische Interpretation von Schauspielerinnen und Schauspielern. Da kommt Individuelles hinzu. Marx lässt das weg. Er analysiert kapitalistische Verhältnisse nicht als Resultat der Verhaltensweisen von tatsächlichen Individuen, noch nicht einmal als die Wirkung der Interpretation einer ihnen bestimmten Rolle, sondern als Verhältnisse zwischen Charaktermasken. Modern und eher theoretisch gesprochen, als Beziehungen zwischen den Verkörperungen ökonomischer Positionen. Kapitaleigner und Arbeiterin, Vermieter und Mieterin, Gläubiger und Schuldner. Obwohl wir uns für alle diese Positionen unschwer die ökonomischen Grundlagen ihrer Handlungen vor Augen führen können, wissen wir, dass im richtigen Leben nicht nur ökonomische Positionen, sondern auch deren individuelle Interpretationen das Verhalten von Individuen bestimmen. Da Marx davon absieht, ist damit schon eine zentrale These formuliert. Die marxische Kapitalanalyse ist erforderlich, um die Voraussetzungen für die Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften zu verstehen. Sie reicht nicht hin, um historisch konkrete Verhältnisse zu erklären. Der Fokus auf die ökonomische Position der Handelnden unterscheidet die marxische Analyse nicht nur von der Kapitalismuskritik, die viele vor und nach ihm formuliert haben, sondern auch von derjenigen, die uns allen in unseren Alltagen geläufig ist. Marx wusste selbstverständlich, dass sehr viele Kapitaleigner nicht nur alle legalen, sondern auch manche illegalen Mittel nutzten, um Profite zu machen. Die grandiose Leistung seiner Analyse besteht aber darin, dass sie nicht auf dem schlechten Charakter von Halsabschneidern oder Ausbeutern basiert, sondern auf der im System angelegten Ungerechtigkeit. Marx zeigt auf, dass Kapitaleigner ihre ökonomische Position nicht dadurch erhalten und verbessern müssen, dass sie andere übervorteilen. Anders als vorkapitalistische Kaufleute sind sie auch nicht darauf angewiesen, dass sie Handelsgüter irgendwo in der Welt durch Raub beschaffen oder für ein Appel und ein Ei, beziehungsweise konkreter gesprochen, für bunte Perlen oder die von Häuptlingen eingeforderten Waffen an sich bringen. In Gesellschaften, in denen kapitalistische Verhältnisse dominieren, können Kapitaleigner auch dann Profite machen, wenn sie alle Faktoren, die sie für die von ihnen organisierte Produktion benötigen, zu ihrem tatsächlichen Wert erwerben. Nichts anderes als diese Erklärung einer im System angelegten Möglichkeit des Profits auf der Basis von Mehrwert ist der zentrale Inhalt der marxischen Werttheorie. Sie besagt, dass Kapitaleigner von potenziellen Arbeitskräften das Recht zur zeitweisen Vernutzung ihrer Arbeitskraft kaufen, und zwar zum tatsächlichen Wert der Arbeitskraft. Ganz ebenso wie der Wert aller anderen Waren bestimmt sich der Werttheorie zufolge auch der Wert der Arbeitskraft durch die Arbeit, die zu ihrer Produktion notwendig war. Folglich also zur Aufzucht des Mannes oder der Frau, zu ihrer Ausbildung, fortdauernden Ernährung und sonstigen Versorgung. Weil nun aber die Arbeitskraft, wenn sie unter dem Kommando von Kapitaleignern eingesetzt wird, mehr Wert schafft, als sie selbst wert ist, besteht der Wert der Produkte nicht nur aus dem Wert der Rohstoffe und dem anteiligen Wert der benutzten Maschinen samt dem anteiligen Wert der wahre Arbeitskraft, sondern auch aus dem von Arbeitskräften geschaffenen Wert, der über alle diese eingesetzten Produktionsfaktoren hinausreicht. Mehr als diese Erklärung der Möglichkeit des Profits auf der Basis von einem in Produktion erzeugten Mehrwert ist meines Erachtens in der Werttheorie nicht drin. Dass der Mehrwert durch gelungenen Verkauf des Produkts realisiert werden muss, können wir hier beiseite lassen. Alle Rechnereien mit Profiten und Preisen, die auf Werten basieren, und davon hat es in der Geschichte des Marxismus sehr viele gegeben, führen notwendigerweise schon deshalb in die Irre, weil in die Berechnung des Wertes der wahre Arbeitskraft die jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Auffassungen über die für Arbeitskräfte unerlässlich notwendigen Lebensmittel mit eingehen. Für die Erkenntnis, dass Marx nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie Kapitalisten kritisiert hat, sondern den Kapitalismus als System, ist das Grundgerüst seiner Werttheorie aber unerlässlich. Kapitalistische Gesellschaften sind Marktgesellschaften. Das unterscheidet sie nicht prinzipiell von vorhergehenden Gesellschaften. Während aber in vorkapitalistischen Marktverhältnissen nur dann Profit gemacht werden konnte, wenn andere übervorteilt oder zur Abgabe von ihrem Verdienst gezwungen wurden, können, ich wiederhole mich, Marx zufolge in kapitalistischen Marktverhältnissen auch dann Profite gemacht werden, wenn alle Waren, also auch die wahre Arbeitskraft, zu ihrem Wert gehandelt werden. Eben dies, der Kauf der wahre Arbeitskraft zu ihrem tatsächlichen Wert, macht es historisch möglich, dass kapitalistische Arbeitsverhältnisse durch Vertrag begründet werden. Eine Übereinkunft zwischen Vertragspartnern, die, weil sie freiwillig zustande gekommen ist, beide Vertragspartner bindet. Der Arbeitsvertrag ist die Basis jeglicher Rechtfertigung des Kapitalismus. Unterstellt er doch nicht nur Freiwilligkeit und damit die Abwesenheit von direkter Gewalt gegen Personen, sondern auch gegenseitig anerkanntes Interesse. Marx und Marxisten bezeichnen den Arbeitsvertrag als Kapitalverhältnis, womit darauf insistiert wird, dass der Vertrag zwar formal als Übereinkunft zwischen rechtlich gleichen Partnern zustande kommt, damit aber das Verhältnis zwischen zwei völlig ungleichen ökonomischen Positionen überdeckt wird. Das Verhältnis zwischen einem Eigentümer von Produktionsmitteln, also Kapital, und einem Eigentümer der eigenen Arbeitskraft. Die immense Bedeutung, die Verträge für die Rechtfertigung des Kapitalismus gewonnen haben, basiert zwar einerseits auf der Ausbreitung von Lohnarbeitsverhältnissen, vielmehr aber noch auf der internationalen Bewegung gegen Sklaverei. Abolitionisten machten Verträge zum entscheidenden Kriterium für den Unterschied zwischen Sklaverei und freier Lohnarbeit und damit zugleich zum Ausdruck eines nicht nur notwendigen, sondern auch tatsächlich durchzusetzenden Fortschritts der Menschheit. Dass Verträge zum Beweis für rechtliche Freiheit erklärt wurden, definierte alle vertraglich begründeten Arbeitsverhältnisse als Nichtsklaverei und folglich als freie Lohnarbeit. In der historischen Realität hat dies seit Mitte des 19. Jahrhunderts dazu geführt, dass zahllose Verträge durch Fälschung, Täuschung oder auch schlicht durch erzwungene Unterschriften beziehungsweise die international üblichen drei Kreuze der Zustimmung zustande gebracht wurden. Diese Praktiken gibt es bis heute. Zunächst aber zurück zu den nicht gefälschten Arbeitsverträgen. Die Möglichkeit, sich die Produktivität menschlicher Arbeitskraft zunutze zu machen, ohne direkte Gewalt gegen Arbeitskräfte einzusetzen oder anzudrohen, hat zwei historische Voraussetzungen. Die eine wurde und wird dadurch geschaffen, dass Menschen rechtlich frei und damit von Gesetzes wegen dazu berechtigt sind, im eigenen Namen Verträge abzuschließen. Wir lassen jetzt mal beiseite, dass das für Frauen lange nicht gegolten hat. Die zweite Voraussetzung wurde und wird dadurch geschaffen, dass sehr viele Menschen in einer Bevölkerung nicht in der Lage sind, sich selbst und ihre Familien aus eigenen Mitteln zu versorgen, folglich darauf angewiesen sind, dadurch zu Geld und damit zu Lebensmitteln zu kommen, dass sie ihre eigene Arbeitsfähigkeit auf dem Markt anbieten. Durch dieses Angebot wird die eigene Arbeitsfähigkeit zur Ware. In der marxistischen Diskussion wird davon gesprochen, dass sie für eine bestimmte Zeit zum Verkauf angeboten wird. Ich selbst finde, wir können den Vorgang leichter verstehen, wenn wir davon reden, dass die Arbeitskraft von Kapitaleignern, die sie vernutzen wollen, gemietet wird. Diese Formulierung bedienen sich auch Christoph Henning und Thomas Kuczynski. Ist Kapitalismus erst einmal dominant, wird das Angebot an Arbeitskraft dadurch erhalten, dass, von Ausnahmen abgesehen, Menschen, die nicht über Kapitalgüter verfügen, aus jedem Arbeitsprozess wieder als Menschen hervorgehen, die nicht über Kapitalgüter verfügen. Ihre materielle Lage mag sich verbessert haben, an ihrer proletarischen Lebenssituation verändert sich für die allermeisten aber nichts. Das gilt auch für all jene, die sich heute mehr oder minder freiwillig zu Unternehmern machen, die ihre eigene Arbeitskraft ausbeuten. Diese immer wieder neue Herstellung der proletarischen Lebenssituation konnte nur in Gang kommen, wenn es eine Situation gab, die zur erstmaligen Begründung zahlreicher Arbeitsverträge geführt hat. Entschuldigung. Anders gesagt, die theoretische Erklärung des Kapitalismus verlangt nach einer theoretischen Erklärung der Anfänge des Kapitalismus. Marx hat seine Analyse des Kapitalismus nicht mit dieser Erklärung begonnen, sondern sie im 24. Kapitel des noch von ihm selbst besorgten ersten Bandes des Kapitals nachgeschoben. Indem er die historischen Vorbedingungen des Kapitalismus nicht als ursprüngliche Akkumulation bezeichnete, sondern als sogenannte ursprüngliche Akkumulation, setzte er sich von zeitgenössisch gängigen Erklärungen ab. Inzwischen vertritt kaum noch jemand die Ansicht, über die sich Marx lustig gemacht hat, dass nämlich die ersten Industriekapitalisten ihre Position der eigenen Sparsamkeit verdankten. Nach wie vor aber wird die Voraussetzung des Kapitalismus vor allem im Vorhandensein von Kapital gesehen. Auch Marx hat ihm große Bedeutung zugeschrieben, wobei er allerdings betonte, dass Kapital vor allem durch staatlich unterstützten weltweiten Raub zusammenkam. Was diesen Teil seiner Ausführungen zu den historischen Voraussetzungen des Kapitalismus anlangt, so haben Historikerinnen und Historiker in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Ergebnissen vorgelegt, die Marxens Beschreibungen korrigieren. Zum einen war es mit der Ansammlung von Kapital nicht so weit her, wie lange vermutet. Zwar profitierten sowohl die Aktionäre als auch die Fürsten von den Gewinnen der privilegierten Handelskompanien, aber jede einzelne dieser Gesellschaften ist schließlich bankrott gegangen. Die Ausbeutung in Übersee, dazu hin aber auch die bewaffnete Konkurrenz unter europäischen Kaufmannsgesellschaften, machten so hohe Investitionen in Waffen, in befestigte Handelsstützpunkte und in bewaffnetes Personal erforderlich, dass sich Gewinnspannen verringerten. Vor allem aber, Kaufleute investierten in ihren Herkunftsländern ganz überwiegend in sozialen Aufstieg und in demonstrativen Konsum und eben nicht in heimische Produktion. Das hat die Entwicklung des Industriekapitalismus aber nicht gehindert, weil dafür, wie Pomeranz gezeigt hat, zunächst gar kein so großer Kapitalstock erforderlich war. Für die rasche Verbreitung der Dampfmaschine etwa sei vor allem der zuvor bereits intensivierte Abbau von Kohle entscheidend gewesen. Inzwischen konzentriert sich die Forschung zu internationalen Voraussetzungen eher auf den Vorteil konkreter Absatzmöglichkeiten. Die vielen Ketten und Halseisen, die in Liverpool produziert wurden, konnten bei Sklavenhaltern abgesetzt werden. Auch Kupfer für Schiffsrümpfe wurden rasch von Sklavenhändlern nachgefragt. Und dies verstärkt nach dem Verbot des Sklavenhandels, weil diejenigen, die diesen Handel nicht aufgeben wollten, schnelle Schiffe benötigten, um den Kontrollschiffen der Royal Navy zu entrinnen. Kupfer verhinderte den Muschelbesatz von Schiffsrümpfen, der die Schiffe langsamer machte. Kupfer für Schiffsrümpfe wurde aber auch für die Schiffe nachgefragt, die frisch geernteten Tee sehr schnell von Indien nach England bringen sollten und so weiter und so weiter. Die Kapitalseite, der solange das vordringliche, wenn nicht sogar ausschließliche Interesse gegolten hatte, wird heute als eher unproblematische Voraussetzung für kapitalistische Produktion gesehen. An den brutalen Praktiken, die im internationalen Handel üblich waren und die Marx in drastischer Weise geschildert hat, ändert dies nichts. Anders als Zeitgenossen und viele späteren Historiker hat sich Marx aber nicht darauf beschränkt, das Zustandekommen von Geldvermögen zu erläutern. Vielmehr hat er sein Augenmerk insbesondere auf die Bereitstellung potenzieller Arbeitskräfte für die in Gang zu setzende kapitalistische Produktion gerichtet. Er schildert die gewaltsamen Praktiken der Enteignung und Vertreibung von Kleinbauern bzw. Pächtern, auch dies wiederum gefördert oder doch geduldet durch staatliche Gewalt. Freilich wurden und werden Menschen nicht schon dadurch zu kapitalistischen Lohnarbeitern, dass sie sich gezwungen sehen, ihre eigene Arbeitskraft als eine Ware zu vermarkten. Bevor sie Kapitaleignern wirklich nützlich sind, müssen sie zunächst gefügig gemacht werden, um unter dem Kommando von Kapitaleignern oder ihren Beauftragten zu produzieren. Marx zufolge wurde die Lohnarbeit, die für Lohnarbeit erforderliche Disziplin in Arbeitskräfte hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert. Eventueller Widerstand wurde und wird gebrochen, wenn es ein zusätzliches Angebot an Arbeitskraft gibt. Ist die von Staats- und Kapitalseite betriebene Disziplinierung im Bewusstsein potenzieller Arbeitskräfte ganz überwiegend verankert, so kann im Weiteren auf den Einsatz direkter Gewalt gegenüber den potenziellen und den tatsächlich vernutzten Arbeitskräften verzichtet werden. Menschen erfahren Gewalt dann nur noch in Ausnahmefällen durch direkt gegen ihre Person gerichtete Praktik. Die Gewalt, die sie in ihren Alltagen erfahren, ist die Wirkungsweise des Marktes, anonymer Kräfte also. Bei Marx heißt es dazu, es werde außerökonomische Gewalt zwar immer noch angewandt, aber nur ausnahmsweise. Diese Auffassung hat dazu geführt, dass Marx selbst und nach ihm fast alle Marxistinnen und Marxisten die für den Kapitalismus charakteristische Form der Arbeit als doppelt freie Lohnarbeit bezeichnet haben. Sarkastisch wird formuliert, Lohnarbeitskräfte seien frei von Produktionsmitteln und damit materiell frei von der Möglichkeit, sich aus eigenen Mitteln zu versorgen. Und ganz ohne Sarkasmus wird formuliert, sie seien rechtlich frei, folglich also berechtigt, einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Von diesen doppelt freien Lohnarbeitskräften hat sich Marx die Überwindung des Kapitalismus und die Schaffung des Sozialismus nicht nur erhofft, sondern auch tatsächlich erwartet. Die Voraussetzungen dazu schaffe der Kapitalismus selbst. Zum einen, weil die Konkurrenz unter Kapitaleignern zur Entwicklung von Produktivkräften führe, vereinfacht gesprochen also die Entwicklung von Technik samt Organisationstechniken und von Wissenschaft. Diese Entwicklung könnte dann weniger entfremdete Formen der Produktion möglich machen und die Unterordnung von Arbeitskräften unter das Kommando von Kapitaleignern überflüssig machen. Weil die Konzentration von Kapitalbesitz aber auch bewirke, dass viele Proletarier zusammengeführt werden, schaffe der Kapitalismus selbst die Voraussetzungen für deren politische Organisation. Nehmen sich aber Proletarier als Einheit wahr, ich referiere etwas freizügig aus dem 24. Kapitel des Kapital, so können sie sich durch gegenseitige Schulung darauf vorbereiten, kapitalistische Verhältnisse zu überwinden. Diese Aussagen verknüpfen Marxens Kapitalanalyse mit seiner Überzeugung von der Richtung, in welche sich die Menschheit entwickeln wird. Anders gesagt, mit Revolutionstheorie und Geschichtsphilosophie. Man könnte nun einfach beschließen, Marx minus Geschichtsphilosophie und damit Marx minus Revolutionstheorie zu studieren. Und genau das schlage ich auch tatsächlich vor. Umstandslos ist es allerdings nicht zu bewerkstelligen. Denn Marxens Vorstellungen von den Vorbedingungen für die Überwindung des Kapitalismus basieren darauf, dass Kapitalismus freie Lohnarbeit nicht nur historisch möglich, sondern auch ökonomisch erforderlich macht. Damit ist jedoch entweder unterstellt, dass kapitalistische Produktion nur profitabel ist, wenn sie von freien Lohnarbeitskräften ausgeführt wird, oder aber, dass sich Kapitaleigner gezwungen sehen, ihre ökonomischen Strategien an den politisch durchgesetzten Formen der Rechtfertigung des Kapitalismus, will sagen, am Arbeitsvertrag auszurichten. Auch dann würde ihnen ökonomische Kalkulation nahelegen, ausnahmslos vertraglich gebundene Arbeitskräfte zu beschäftigen. Die Entscheidung darüber, welche der beiden Alternativen dominant war und ist, können wir uns sparen, weil in der realen Geschichte des Kapitalismus die Verbreitung freier Lohnarbeit weltweit nicht ökonomisch rationalen Erwägungen folgte, sondern politisch durchgesetzt werden musste. Dass kapitalistische Arbeitsverhältnisse gerechtfertigt werden, weil sie durch Vertrag als freiwillige Übereinkunft zustande kommen, war und ist Kapitaleignern, von Ausnahmen immer abgesehen, gleichgültig, solange sie nicht durch Öffentlichkeiten und Regierungsinstanzen dazu gezwungen werden, diesen Formen zu entsprechen. Und historisch hat sich nicht erwiesen, dass freie Lohnarbeit prinzipiell profitabler ist als erzwungene Arbeit. Marx hat sich sehr schwer getan, das zuzugeben. Als er mit seinen ökonomischen Analysen beschäftigt war, gab es vielerorts, vor allem aber in den Südstaaten der USA, noch Sklavenwirtschaft. Marx war der Ansicht, mit Sklavenwirtschaft könne zwar womöglich vorübergehend Profit erzielt werden, auf Dauer aber nicht. Seine wichtigste Begründung allerdings traf gerade auf die Sklavenwirtschaft in den Südstaaten keinesfalls zu. Marx zufolge verlangte die extreme Ausbeutung von Sklaven einen dauernden Nachschub an geraubten und verkauften Menschen. Das galt zwar für die sogenannten Zuckerinseln in der Karibik, nicht aber für die Südstaaten. Dort wuchs der versklavte Teil der Bevölkerung. Zu Beginn des Bürgerkriegs waren die allermeisten Sklavinnen und Sklaven bereits Nachkommen ihrer aus Afrika importierten Vorfahren in der dritten und vierten Generation. Sie waren Einheimische. Wie inzwischen gezeigt wurde, war die Sklavenwirtschaft auch kein prinzipielles Hindernis für Industrialisierung. Sklavenhalter und Unternehmer nutzten Mietverhältnisse, um die lokale Bindung des Arbeitspotenzials von Sklaven zu mildern. Wenn sich Industrie im Süden langsamer entwickelte, so lag das an den Autarkiebestrebungen von Sklavenhaltern, die notwendige Geräte von ihren eigenen Sklaven produzieren ließen und deshalb kaum die in Fabriken hergestellten Produkte nachfragten. Und selbstverständlich, wie könnte es auch anders sein, waren Sklaven ebenso wie freie Lohnarbeitskräfte in der Lage, sich die für mechanisierte Produktion erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse anzueignen. In Kuba beispielsweise ist die mechanisierte Zuckerproduktion in den 1860er und 1870er Jahren zuerst in jenen Plantagen eingeführt worden, in denen noch überwiegend Sklaven beschäftigt waren. Auf der Basis einer sehr gründlichen Untersuchung hat Robin Blackburn nachgewiesen, dass Sklaverei in keiner einzigen der europäischen Kolonien an ökonomischen Problemen zugrunde gegangen ist. Überall waren politische Verbote und deren Durchsetzung erforderlich. In den USA ist der Bürgerkrieg von Seiten der Nationalregierung zwar nicht mit dem Ziel begonnen worden, die Sklaverei zu beseitigen, aber ohne diesen Krieg wäre sie in den Südstaaten zu dieser Zeit nicht aufgegeben worden. Den nachdrücklichsten Beweis für die Konkurrenzfähigkeit erzwungener Arbeit in einer bereits kapitalistischen Umwelt aber lieferten frühere Sklavenhalter. Denn nach der formalen Abschaffung der Sklaverei haben sie weltweit Formen der Ausbeutung von Arbeitskraft entwickelt, die Yves Benoit im Terminus Ersatzsklaverei zusammengefasst hat. In den USA wurde die Schuldsklaverei drastisch ausgeweitet. Auch wurde, wer schwarz war und außerhalb einer Arbeitsstelle angetroffen wurde, als Vagabund behandelt und zu Zwangsarbeit verurteilt. Das traf übrigens auch Menschen, die schon lange frei waren und nicht vorher noch Sklaven gewesen waren. Gefängnisinsassen wurden an Private vermittelt und dort so extrem ausgebeutet, dass viele von ihnen gestorben sind. Ähnliches erfolgte in der Karibik. Auf den Zuckerinseln wurden zwangsweise Lehrlingsverhältnisse für offiziell Emanzipierte eingeführt. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein umfangreicher Handel mit den Verträgen in Asien angeworbener Kulis. Sehr viele dieser Verträge waren gefälscht. Viele der Arbeitskräfte wurden über ihren Export in weit entfernte Gegenden im Unklaren gelassen und sehr vielen wurde die formal zugesagte Heimkehr am Ende ihrer Verträge verwehrt. Auf indischen Teeplantagen, in den Bergwerken des südlichen Afrika und in sehr vielen anderen Arbeitsstätten wurden Arbeitskräfte nicht nur extrem ausgebeutet, sondern auch durch Zäune und bewaffnete Wächter am Kontakt mit der Umwelt gehindert. Und ebenso wie die legale Sklaverei ist keine dieser Formen abgeschafft worden, weil sie sich als ökonomisch wenig profitabel erwiesen hätte. Wie aber verhielt es sich mit der Entwicklung freier Lohnarbeit in den historischen Kernländern des Kapitalismus? Tatsächlich war auch dort der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Kapitalismus und freier Lohnarbeit weit weniger eng als unter Marxistinnen und Marxisten lange tradiert. Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Entwicklung in Frankreich werfen. Seit einiger Zeit wird unter Historikerinnen und Historikern übereinstimmend konstatiert, dass für Frankreich erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts von einer kapitalistischen Gesellschaft die Rede sein kann. Inzwischen hat sich auch unter Marxistinnen und Marxisten die Erkenntnis durchgesetzt, dass es zur Französischen Revolution nicht deshalb kam, weil die politischen Strukturen an die bereits weit fortgeschrittene Entwicklung einer kapitalistischen Ökonomie hätten angepasst werden müssen. Die Revolution richtete sich gegen die Privilegien, die im Ancien Regime von der Krone an Handelsgesellschaften, Manufakturen, Zünfte und andere vergeben wurden. Ihren deutlichsten Ausdruck hatten sie in den unterschiedlichen Rechten der Untertanen französischer Könige. Als die Revolution alle staatlich verliehenen Privilegien und damit auch die staatlich sanktionierten Standesunterschiede abschaffte, machte sie alle männlichen Staatsbürger zu gleichermaßen rechtsfähigen Personen. Ebenso wie ihre Meister und sonstigen Herren konnten Arbeitskräfte fortan Verträge eingehen, Verträge kündigen und womöglich auch über Vertragsbedingungen verhandeln. Materiell hat das die Lage von Arbeitskräften zunächst kaum verbessert. Auch sind ihre politischen Beteiligungsrechte nach der Revolution wieder eingeschränkt worden. Aber die Freiheit von armen Menschen, einen Lohnarbeitsvertrag abzuschließen und von sich aus auch wieder zu kündigen, blieb bestehen. Freie Lohnarbeit gab es in Frankreich somit 100 Jahre, bevor sie verbreiteter Ansicht zufolge ökonomisch geboten gewesen wäre. Nur in Klammer, natürlich waren diese Ansicht auch alle liberalen Theoretiker des Kapitalismus, nicht nur Marxisten. In Preußen dagegen wurde noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts die eigenmächtige Kündigung mit bis zu 20 Talern oder 14 Tagen Gefängnis bestraft. In Sachsen galt seit 1838 ein Gesetz, demzufolge Kontraktbrüchige sogar mit Gefängniszwang bis zu 6 Monaten rechnen mussten. Mit der 1869 beschlossenen deutschen Gewerbeordnung wurde der sogenannte Kontraktbruch gegen heftigen Unternehmerprotest entkriminalisiert. Für Altpreußen sollte dies allerdings nicht gelten. Mit dem Aufschwung der Konjunktur in den 1870er Jahren wurde die Forderung sehr laut, dem, Zitat, Geist der Ungebundenheit unter Arbeitskräften, will sagen, ihrer Ausnutzung von Chancen auf dem Arbeitsmarkt, durch Wiedereinführung der Strafbestimmung zu begegnen. Erst mit der Depression in den 1890er Jahren endeten diese Forderungen. Der für unseren Zusammenhang interessanteste Fall aber ist die Entwicklung in Großbritannien. Tatsächlich wusste auch Marx, dass Arbeitskräfte dort nicht das Recht hatten, einen Arbeitsvertrag von sich aus zu kündigen. Er hat das in einer Fußnote erwähnt, aber nicht näher kommentiert. Die entsprechende Strafbestimmung war in einem seit Jahrhunderten geltenden Gesetz, dem sogenannten Master and Servant Act, enthalten. 1823, als mitten im Prozess der Industrialisierung, wurde sie drastisch verschärft. Ebenso wie andernorts gab es auch in England Unternehmer, die darauf verzichteten, staatliche Gewaltmittel zur Aufrechterhaltung von Arbeitsverhältnissen in Anspruch zu nehmen. Viele andere aber nutzten die ihnen durch das Arbeitsstrafgesetz angebotene Möglichkeit. Weigerten sich Arbeitskräfte nach dem Verbüßen einer Strafe wegen Kontraktbruches in das eigenmächtig beendete Arbeitsverhältnis zurückzukehren, so konnten sie wieder und wieder verurteilt werden. Douglas Hay hat berechnet, dass einer, der einen Vertrag über ein Jahr abgeschlossen, diesen dann aber nicht erfüllt hatte, durch immer neue Verurteilungen bis zu 15 Monate im Gefängnis verbringen konnte. Und diese Verurteilungen haben nicht etwa im Laufe der Zeit abgenommen. In den Jahren 1870 bis 1875 waren sie häufiger als jemals zuvor. Das Ende dieser Einbettung kapitalistischer Lohnarbeit in staatliche Gewaltkompetenz war nicht Folge ökonomischer Kalkulation, sondern politischer Kämpfe. Sie bewirkten zunächst eine erneute Ausweitung des Wahlrechts und in dessen Folge einen Wahlkampf, der die Führer der konservativen Partei veranlasste, der organisierten Arbeiterschaft Zugeständnisse zu versprechen. Nach dem Wahlsieg der Konservativen wurde 1865 die strafrechtliche Sanktionierung von Arbeitsverhältnissen dann auch tatsächlich aufgehoben. Erst damals also erhielt Lohnarbeit in England jene rechtliche Form, die uns heute als freie Lohnarbeit geläufig ist und von welcher Marxistinnen und Marxisten lange angenommen haben, dass sie die Durchsetzung einer Dominanz kapitalistischer Produktionsverhältnisse erst möglich machte. In England aber wurde nicht nur bereits lange zuvor kapitalistisch produziert, sondern seit nahezu einem Jahrhundert auch bereits industriell. Was für den historischen Beginn des Kapitalismus gilt, hat sich seither bestätigt. Der Konkurrenzmechanismus des Marktes garantiert nicht, dass Kapitaleigner auf erzwungene Arbeit verzichten, wenn sie dazu nicht durch Öffentlichkeit und staatliche Maßnahmen veranlasst werden. Zweifelsohne gibt es zahllose Tätigkeiten, die schon deshalb nur von freien Lohnarbeitskräften ausgeführt werden können, weil diese zuvor selbst dafür hatten sorgen müssen, dass sie sich die notwendigen Spezialkenntnisse aneigneten. Es wäre dennoch verfehlt, sich die Realisierung des im Kapitalismus möglichen Fortschritts an Menschlichkeit von technologischen Entwicklungen zu erwarten. Anhand der Untersuchung sehr unterschiedlicher Produktionsverfahren in der Volksrepublik China hat Florian Butulla vor einigen Jahren nachgewiesen, dass sich auch die Herstellung von technisch hochentwickelten Produkten so organisieren lässt, dass ein großer Teil der Tätigkeiten von gering qualifizierten Arbeitskräften ausgeführt werden können, denen nur sehr schlechte Bedingungen geboten werden. Die jüngsten Entwicklungen haben auch die Erwartungen widerlegt, die 1998 von einer Arbeitsgruppe der Internationalen Arbeitsorganisation formuliert worden waren. Ihre Mitglieder hatten angenommen, dass die weltweite Konkurrenz unter den Unternehmen, die in den sogenannten freien Produktionszonen tätig sind, dazu führen werde, dass sie nicht mehr nur mit Preisen konkurrieren können, sondern auch mit Qualität werden konkurrieren müssen. Das aber werde besser qualifizierte Arbeitskräfte und deshalb auch bessere Arbeitsbedingungen zur Folge haben. Inzwischen zögern die Staaten, die freie Produktionszonen einrichten, zwar ausländischen Unternehmen offiziell zuzugestehen, dass sie ihren Arbeitskräften die Mitgliedschaft in Gewerkschaften verbieten. Faktisch hat sich aber wenig geändert. Und statt der Einführung von Verbesserungen sind eher Verlagerungen von Unternehmen in Staaten zu beobachten, in denen sich extreme Ausbeutung leichter bewerkstelligen lässt. In derartigen geografischen Verlagerungen, in Brasilien etwa, wurden nach Streiks mehrfach ganze Unternehmen geschlossen, um an anderer Stelle neu eröffnet zu werden, ist auch bereits deutlich, warum es den Kauf von Menschen, also Sklaverei im früher üblichen Sinne, heute nur noch in Ausnahmefällen gibt. Weltweit ist das Angebot an potenziellen Arbeitskräften so leicht zugänglich, dass gering qualifizierte Arbeitskraft heute, genau wie andere Produktionsmittel, just in time beschafft werden kann. In Zeiten des Produktionsrückgangs wird solche Arbeitskraft heute deshalb nicht mehr weiter vorgehalten, sondern ökonomisch entsorgt. Das ungeachtet gibt es nach wie vor sehr viele Arbeitsverhältnisse weltweit, in denen Menschen daran gehindert werden, sich auf- und davon zu machen, sei es, indem sie durch vergitterte Fenster und verbarrikadierte Türen darin gehindert werden, sich eine Pause zu genehmen, sei es, dass sie durch bewaffnete Kontrollkräfte, durch Zäune und Hunde daran gehindert werden, sich womöglich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Und wie vor 100 Jahren ist es in vielen Teegärten in Indien auch heute noch für Journalisten fast unmöglich, sich Zugang zu verschaffen. Die Zertifizierung, auf die Kunden in Europa so großen Wert legen, beziehen sich fast ausnahmslos auf den Schutz der Teepflanzen, nicht auf den Schutz von Menschen. So gibt es aller gesetzlichen Regelungen zum Trotz nach wie vor kaum medizinische Versorgung, kaum Schulunterricht für die Kinder der Pflückerinnen und dies vor allem die sofortige Aussperrung im Falle eines Streiks. Das aber bedeutet, dass die Familien nicht länger in den Hütten bleiben dürfen, in denen sie auf den Plantagen hausen. Von Unternehmen, die ihre Arbeitskräfte nachdrücklich und womöglich sogar mit Gewalt daran hindern, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, sind keine Erläuterungen für die Gründe der von ihnen angeordneten Maßnahmen zu erwarten. Zu vermuten steht, dass sie sich die Friktionen ersparen wollen, die entstehen, wenn neue Arbeitskräfte angelernt werden müssen, sei es in Bezug auf die von ihnen erwarteten Tätigkeiten, sei es in Bezug auf ihre Duldungsfähigkeit. Von allein will sagen, als Folge ökonomischer Konkurrenz werden Praktiken extremer Ausbeutung nicht verschwinden. Anders als sowohl liberale als auch marxistische Theoretiker dieses Wirtschaftssystems vertreten haben, ist Kapitalismus nicht darauf angewiesen, dass Arbeitsverhältnisse durch freiwillig eingegangene und freiwillig aufrechterhaltene Verträge begründet werden. Dass zwischen Menschen, die Kapitaleigentum besitzen, und anderen, die ihre Arbeitskraft vermarkten, eine sachliche Beziehung besteht, die frei ist von anderen Zwängen als denen, die sich aus den Marktverhältnissen ergeben, ist mit dem Kapitalismus historisch möglich geworden. Dass diese Möglichkeit in einer Gesellschaft tatsächlich dominant realisiert ist, wurde und wird aber erst durch politische Kämpfe bewirkt. Die Bedingungen für derartige Kämpfe haben sich dramatisch verschlechtert, seit die Freigabe des Kapitalverkehrs, die Entwicklung der Kommunikationstechnik und das Angebot an günstigen Investitionsbedingungen, das Regierungen potenziellen Investoren offerieren, Kapitaleignern zusätzliche Alternativen beschert haben. Und an den sozialen Rändern des globalisierten Kapitalismus gibt es sehr viele Verhältnisse, in denen Männer, Frauen und Kinder unter Bedingungen ausgebeutet werden, die selbst jenen Mindeststandards widersprechen, die von der Internationalen Arbeitsorganisation unter der Bezeichnung Decent Work zusammengefasst worden sind. Wie schwierig deren tatsächliche Realisierung ist, macht nachträglich deutlich, dass die im Kapitalismus angelegte historische Möglichkeit des Verzichts auf außerökonomische Gewalt nicht als historische Notwendigkeit missverstanden werden darf. Allgemeiner gesprochen und auf Marx bezogen, die Analyse der Grundstrukturen des Kapitalismus befähigt uns zum Verständnis der Bedingungen, unter denen sich Kapitalismus entwickeln kann. Sie befähigt uns nicht zur Vorhersage solcher Entwicklungen. Und um hier noch einmal an den Eingang dieses Referats zu entwickeln, Aussagen über die Notwendigkeit zu erwartender Entwicklungen müssen schon deshalb in die Irre gehen, weil in der realen Geschichte des Kapitalismus nicht Charaktermasken agieren. Ich danke Ihnen.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen ungemein reichhaltigen Vortrag, der uns in die politische und auch Gewaltgeschichte des tatsächlichen, des historischen Kapitalismus eingeführt hat. Fangen wir jetzt an mit der Diskussion. Wer möchte beginnen?
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Über eine Sache sind Sie relativ schnell hinweggegangen, und das war die Frage, wie hat es sich denn jetzt eigentlich herausgebildet? Also Sie haben ja erzählt, dass oder vorgetragen, dass der doppelt freie Arbeiter jetzt keine notwendige Bedingung ist für die Entstehung des Kapitalismus. Und als positive Bedingung haben Sie gesagt, zentral für die Entstehung waren die neuen Absatzmärkte. Genau, ja, die neuen Absatzmärkte primär. Da bin ich noch ein bisschen unzufrieden mit. Also die neuen Märkte, die neue Nachfrage für neue Schiffe, das, was Sie erklärt hatten, erklärt ja noch nicht, dass eine neue Form zustande kommt. Da könnte man ja auch sozusagen die neuen Bedürfnisse eigentlich mit den alten Produktionsweisen befriedigen. Können Sie da noch mal ein bisschen mehr
drauf eingehen? Also das ist jetzt ja nur, Sie nehmen nur Bezug auf die eine Seite der ursprünglichen Akkumulation, auf die Kapitalseite.
Ja.
Marx hat aber sehr stark, und das habe ich durchaus erwähnt, gesagt, Kapitalismus geht nur, wenn es so viele arme Menschen gibt, die ihre Arbeitskraft vermarkten müssen. Und dann sind eben andere Produktionsformen möglich. Und in England war das ja, man kann das nicht allgemein, weil das wirklich in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich entstanden ist. Der Robert Brenner hat ja gesagt, Kapitalismus ist eigentlich, kann man nur für England erklären. Und alles andere ist dann durch internationale Konkurrenz passiert. In England gab es eben diese armen Menschen schon sehr lange, weil in England die Bauern schon im 14. Jahrhundert ihre Freiheit durchgesetzt hatten. Das bedeutete dann aber, dass sie Pächter waren, und als Pächter konnte man sie vertreiben. Und als dann die Wollproduktion international sich als sehr lukrativ erwiesen hat, haben eben sehr viele Grundeigentümer Schafe statt Menschen auf ihrem Land gehabt, um Wolle zu produzieren, und haben die dann vertrieben. Und die waren dann eben sehr billig für andere Produktionen einzusetzen. In Frankreich, wenn ich das jetzt gerade noch dazu sagen kann, war die Situation anders. In Frankreich haben die Bauern lange nicht ihre Freiheit gehabt, und die Krone hatte auch ein Interesse daran, dass sie tatsächlich weiterhin ihr Land behalten, weil nämlich die meisten Steuern in Frankreich bis zur Revolution von Bauern bezahlt worden sind. Und sie haben dann auch in der Revolution, deshalb ist der Kapitalismus in Frankreich so spät passiert, was Sie alle, wenn Sie mal Urlaub in Frankreich gemacht haben, gesehen haben. Ganz lange gibt es im Grunde diese Dörfer, wo man sieht, die hat es ganz lange noch gegeben mit vielen armen Menschen, im Grunde bis Mitte 20. Jahrhundert zum Teil. Das hing damit zusammen, dass in der Französischen Revolution die Bauern es geschafft haben, ihr Eigentum, was sie tatsächlich hatten, was sehr steuerlich wahnsinnig belastet war, zu verteidigen. Das heißt, sie haben armselig gelebt, aber sich eben doch lange geweigert, zuzuverdienen oder überhaupt das Ganze aufzugeben. Das ist tatsächlich zum großen Teil, also Ende des 19. Jahrhunderts und vielfach erst im 20. Jahrhundert passiert.
Ja, meine Frage dreht sich auch um die Frage, inwieweit ist das möglich, aber nicht nötig. Und Sie hatten genau gesagt, also diese doppelte Freiheit, einerseits Vertragsfreiheit, andererseits Freiheit von materiellen Mitteln, um das eigene Leben bestreiten zu können, ist das, was Marx sagt. Und dann sagen Sie, diese Vertragsfreiheit ist zwar möglich, aber gar nicht unbedingt nötig, die musste politisch erkämpft werden. Und das fand ich erstmal sehr einleuchtend und auch sehr, also so historisch jetzt erstmal belegt irgendwie an vielen Punkten. Und ich habe aber noch eine Frage, was ja noch zusätzlich im Kapitalismus notwendig ist, ist es ja, dass es auch irgendwie Abnehmer geben muss, irgendwie, die Produkte, die für den Markt hergestellt werden, auch abnehmen. Und das scheint mir so ein Teil freier Lohnarbeit zu sein, oder es muss keine freie Lohnarbeit sein, aber es muss in irgendeiner Art und Weise eine Lohnarbeit sein, wo ein Lohn gezahlt wird, der ausgegeben werden kann, damit sowas wie Kapitalismus fortbesteht. Und da, also so, ich finde, das ist kein Argument dafür, dass quasi, also was ja auch einfach historisch auch jetzt noch widerlegt ist, dass irgendwie nur freie Lohnarbeit existiert. Aber es scheint mir doch irgendwie ein Hinweis darauf zu sein, dass es in einem gewissen Maße existieren muss, damit es sowas wie einen kaufkräftigen Konsumenten gibt, was der freie Lohnarbeiter ja auch immer war.
Ja. Sie haben ganz recht. Das ist einer der Gründe, warum in Frankreich der Kapitalismus so spät kam, weil die Bauern eben ihre Selbstständigkeit verteidigt haben, armselig gelebt haben, aber natürlich kein Geld hatten, um was zu kaufen. Also es gab diese Absatzdinger nicht. Und es ist auch einer der Gründe, warum in den Südstaaten sich Industrie relativ langsam entwickelt hat, weil es eben auch die Nachfrage nicht gab. Ich habe ja gesagt, die haben zum Teil dann eben selber produzieren lassen auf den Plantagen und die Sklaven hatten ja kein Geld, um nachzufragen. Oder jedenfalls kaum irgendwas. Manche durften ja so ein bisschen Hühner halten und sowas. Also das ist völlig richtig, das ist ein Zusatz. Aber es ist nicht unbedingt, also es ist mehr eine Frage dessen, was die verdienen, als ob sie wirklich frei sind. Ne? Also in England gab es ja diese sehr starke Nachfrage dann schon. Beispielsweise hat sich die Teeindustrie, der Teeimport ungeheuer entwickelt, weil es dann eine Reihe von eben doch Arbeitskräften in der Industrie schon gab, Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich Tee leisten konnten. Das hieß aber nicht, dass sie völlig frei waren, ihre Arbeitsverhältnisse zu kündigen. Ne? Also das geht nicht unbedingt alles immer in eins.
Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich hätte eine Frage, weil Sie vorhin die digitalen Technologien angesprochen haben. Das finde ich spannend. Also von Kevin Bales habe ich gelernt, dass wir gegenwärtig einen Höchststand an moderner Sklaverei weltweit haben. Andererseits frage ich mich, welche Rolle spielt sowas wie Digitalisierung, Technologisierung und wissensbasierte Akkumulation. Weil ein Argument gegen sozusagen die ökonomische Profitabilität von unfreier Arbeit ist ja häufig zu sagen, da wird Arbeitskraft derart vernutzt, dass sie sozusagen nicht nachhaltig ausgenutzt werden kann. Und gerade jetzt im Kontext einer wissensbasierten Ökonomie frage ich mich, gibt es da Grenzen von Sklaverei und unfreier Arbeit und wie wäre da Ihre Einschätzung?
Ehrlich gesagt, glaube ich, das muss die Geschichte zeigen. Vorläufig sehe ich das noch nicht. Also man hat ja wirklich gedacht, man hat die politischen Strukturen des Kapitalismus der Globalisierung angepasst, indem man diese freien Produktionszonen geschaffen hat. Und da können ja potenzielle Investoren verhandeln über die Bedingungen. Und das ist ja immer noch so, dass sie eben sehr schlechte Bedingungen anbieten und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, dann gehen sie woanders hin. Neuerdings ist Miramar zum Beispiel so ein Land, in dem man dann ausweicht. Das sind nicht die ganz großen Massenzahlen. Aber Sie haben ja so ein bisschen angedeutet, also ob sich da dann an den Verhältnissen was ändert. Ehrlich gesagt, glaube ich, man muss abwarten. Ich bin da immer, wenn ich Marx vorwerfe, dass er Vorhersagen gemacht hat, dann sollte ich nicht selber welche probieren.
Denken Sie denn, dass die Dinge, die Sie in Bezug auf das Entstehen des Kapitalismus genannt haben, auch gegriffen haben bei der Entstehung des Kapitalismus in China, der ja unter einer zentralstaatlichen kommunistischen Partei entstanden ist?
Ich bin keine wirkliche Spezialistin von China, aber die haben ja eine sehr starke Industrialisierung schon begonnen, inzwischen ist es wirklich natürlich ein weitgehend kapitalistisches Land. Aber das Privateigentum ist eben noch nicht so völlig durchgesetzt. Also es gibt Tendenzen von Privateigentum, aber noch eine sehr starke staatliche Regulierung. Aber das wäre dann ein staatsregulierter Kapitalismus. Das Kapital gab es, die Arbeitskräfte gab es, also im Grunde, wenn man das will, ich zögere so ein bisschen, das zu übertragen, muss ich gestehen. Die ursprüngliche Akkumulation als historischen Vorgang erstmal von den Kernländern. Ich selber habe mich mehr beschäftigt mit Entwicklungen in Kolonien, wo ja im Grunde die Kolonialstaaten reine Organisationsmechanismen für Institutionen zur Ausbeutung waren. Ich glaube, ich kann da nicht wirklich fundiert was dazu sagen zu Ihrer Frage. Ich lieber vorsichtig.
Wer möchte jetzt?
Vielleicht kann jemand von
Wenn sich nämlich niemand meldet, dann, hier.
Das Beispiel mit China finde ich eigentlich da ganz passend, weil auch in der DDR zum Beispiel, was ja eher ein kommunistisches System sein sollte, war ja Zwangsarbeit ein großes Thema. Und von daher frage ich mich auch, inwiefern Marx da einen Lösungsansatz hätte, um freie Arbeit durchzusetzen.
Also was es natürlich in der DDR auf jeden Fall gab, war eine hochdisziplinierte Arbeiterschaft, die man schlicht und einfach dann anders einsetzen konnte. Also meine Definition von Kapitalismus ist eben nicht so sehr der Vertrag, sondern die Produktion unter dem Kommando von Kapitaleignern. Das macht es eigentlich profitabel. Und insofern kann man natürlich sagen, in der DDR gab es die Produktion unter dem Kommando von Staatswegen, aber profitabel war sie nicht richtig. Also muss man dann im Einzelnen gucken, warum sie jetzt nicht profitabel war. In China ist sie offensichtlich schon profitabel. Aber wenn man zum Beispiel guckt, in China werden Apple-Produkte hergestellt in riesigen Firmen von einem taiwanesischen Konzern, Foxconn, den gibt es auch in Südeuropa. Und in Foxconn, ich war sehr versucht, Beispiele davon zu benutzen, in Foxconn sind sehr viele Selbstmorde passiert von Menschen, die sich dann, und die Unternehmensleitung hat dann immer gesagt, sie sind vom Dach gefallen, weil sie sich vom Dach gestürzt haben. Das war natürlich, weil es für Apple produziert wurde, nicht ganz geheim zu halten. Das heißt, es ist international relativ bekannt geworden, wobei man immer sagen muss, das sind sehr mutige Menschen, die das dann im Einzelnen untersuchen und veröffentlichen. In dem Fall sind es hauptsächlich Gruppen aus Hongkong, die das dann versuchen. Und dann haben sie dann gesagt, sie haben dann Geistliche eingeladen, die irgendwie ein anderes Karma da herstellen sollen. Jedenfalls die Arbeitsbedingungen sind nicht wirklich besser geworden. Es sind nach wie vor durchschnittlich 69 Stunden in der Woche und die Arbeitskräfte müssen stehen die ganze Zeit. Es sind überwiegend junge Wanderarbeiter. Und dieses Beispiel ist deshalb theoretisch nicht nur sozial erschreckend, sondern theoretisch auch relevant, weil exakt dieselbe Produktion, dieselben Endprodukte auch in den USA hergestellt werden, unter anderen Arbeitsbedingungen. Und wenn man diese Apple-Dinger herstellt, wenn man diese iPhones, was sind diese? Nein, die Handy, genau. Wenn man die herstellt, dann gibt es einen Abfall, der gefährlich ist, weil man das klären muss. Und dafür gibt es einfach in den USA sehr viel bessere Schutzmechanismen, als man sie dann in China für notwendig hält. Also das ist produktiv, es lohnt sich, aber es ist halt ausgenutzt, das, was an Ausbeutung lokal möglich ist.
Wer möchte jetzt? Wenn nicht, dann darf endlich Christoph.
Also ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, noch mal eine grundsätzliche Frage zu stellen. Vielleicht komme ich mal weiter nach vorne. Denn wenn das stimmt, ist der Kapitalismus ja noch viel schlimmer, als Marx gesagt hat im Prinzip. Denn weder kann man sagen, dass Menschenrechte und Demokratie eine Voraussetzung sind vom Kapitalismus, wie die Liberalen es vielleicht sagen würden, noch kann man sagen, sie sind eine Folge davon, sondern da gibt es eigentlich gar keinen Zusammenhang. Das ist natürlich eine ziemlich schlechte Nachricht, wenn man einfach sagen muss, ja, das, was in China gerade passiert oder vielen anderen Gegenden, ist einfach der Normalfall von Kapitalismus und nicht eine Ausnahme. Wenn ich jetzt Sozialist bin, ist es natürlich eine gute Nachricht, weil es heißt, ich kann theoretisch Menschenrechte und Demokratie einführen, ohne Kapitalismus zu haben. Also auch das ist natürlich möglich. Aber auf jeden Fall ist die Perspektive ja die, dass Politik und Ökonomie jetzt entkoppelt sind. Und das war ja das, was öfter gefallen ist, sind politische Kämpfe, die jetzt nicht unbedingt ökonomisch angetrieben sind. Und da frage ich mich, das ist jetzt meine Frage, was ist eigentlich dann, wenn es nicht ökonomische Imperative sind oder Zwänge oder Funktionslogiken, was ist es denn dann eigentlich, was die politische Emanzipation antreibt? Worauf kann man da hoffen? Also ein Kandidat wäre natürlich ganz stark Religion, ne? Das ist ja gerade jetzt mit Hans Joas und solchen Leuten, auch Max Weber, wo wir ja herkommen hier, Max Weber Kollege, wäre das sozusagen Kandidat, aber da würde ich einfach gerne mal wissen, wie man sich das vorzustellen hat. Was sind da die Triebkräfte für Emanzipation, die an die Stelle des Ökonomischen treten, wenn man dieser Analyse folgt?
Also erstmal finde ich nicht, dass es völlig entkoppelt ist. Also ich finde, man muss schon Kapitalismus als politische Ökonomie sehen, weil das, was in der Ökonomie möglich ist, wird politisch reguliert. Also insofern insistiere ich darauf, dass man das als Einheit sieht. Die Frage ist, was uns das antreibt, das ist das, was wir uns alle fragen. Wir denken doch, es könnte besser sein. Das ist, und es ist nicht nur einfach materielle Not, sondern das ist die Vorstellung, es könnte besser sein. Und dass man nicht eine Vorstellung hat, ich meine, bei Marx gibt es über Sozialismus auch nicht wirklich was nachzulesen. Er hatte eine Vorstellung, wie der Übergang ist, aber wie Sozialismus ist, Da hatte er, also ehrlich gesagt, ich finde es relativ komisch, morgens fischen und nachmittags irgendwie, ne? Also so, gut, muss man nur Rentner werden in der Bundesrepublik, dann kann man das auch machen. Also das ist jedenfalls, und das ist ja auch schwierig, ne? Also eine, für Menschen in manchen Umwelten ist relativ klar, was man sich wünschen muss, dass es besser wird. Sehr häufig stellen sie sich immer noch vor, wenn sie das politische Personal auswechseln. Das sieht man also vor allem zum Beispiel in Afrika, in den ganzen postkolonialen Staaten. Da war ja die Regierungsform war immer noch dadurch gerechtfertigt, dass das Regierungspersonal bei der Befreiung mitgemacht hat. Das ist jetzt zu Ende und jetzt sind sie eben reine Diktatoren und Ausbeuter. Aber da ist immer noch wieder die Hoffnung, Südafrika ist ja zum Beispiel auch im Moment so ein Fall, wo man dann denkt, wenn man das auswechselt, ist es besser. Aber insgesamt hat man natürlich schon noch konkretere Vorstellungen. Aber die erwachsen, glaube ich, einfach, Menschen setzen sich ja auseinander mit ihrer Umwelt. Und sie kennen ja auch was über die Geschichte. Es ist ja auch tatsächlich, Marx hat ja recht, es ist ja besser geworden. Es ist schon besser geworden. Die Frage ist nur, woher das kommt, dass es noch mal weiter besser geht. Und das, was man sich eben nicht verlassen kann, ist, dass es automatisch produziert wird durch den Kapitalismus.
Ja, hier nochmal.
Sie haben mit dem Letzten, was Sie gesagt haben, meine Schlussfrage praktisch provoziert. Die hatte ich auch noch auf der Agenda. Was ist denn nach all dem, was Sie da jetzt gesagt haben und auch in den letzten Jahrzehnten geforscht haben, das Mittel der Wahl, um den Kapitalismus zu überwinden?
Ich sehe keins. Also der Kapitalismus, wenn man den Kapitalismus erforscht, dann stellt man fest, er hat sehr viel mehr Alternativmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, als man sich so theoretisch erstmal ausdenkt. Das heißt nicht, dass er ewig bestehen bleiben muss, aber ich sehe keine Strategie und keine theoretische Erklärung, die uns sagen könnte, wie das weitergeht. Und man muss ja nun sagen, also die meisten Menschen sind ja auch so vernünftig, dass sie sagen, na, das, was wir haben, das wissen wir jetzt. Und ihr müsstet uns dann schon genau sagen, dass es wirklich besser ist, weil was, wenn wir das jetzt aufgeben sollen. Also ich sehe keine Strategie, keine Revolutionstheorie und auch keine Revolutionsstrategie. Was nicht heißt, das habe ich mir jetzt hier gespart, was nicht heißt, dass man nicht dafür kämpfen kann, dass der Kapitalismus besser wird. Und was ich ganz wichtig finde, und das ergibt sich aus meiner Analyse, ist die Tatsache, dass seit der Kapitalismus globalisiert ist, können wir nun wirklich unsere politische Kämpfe nicht mehr nur auf den nationalen Rahmen beziehen. Es hängt nun tatsächlich auch damit zusammen, dass man beispielsweise dafür kämpft, dass große Unternehmen, die im Ausland investieren, hier rechtlich zur Verantwortung gezogen werden für die Arbeitsbedingungen, die sie machen. Es gibt dazu, die sie dort bieten, es gibt dazu ja erste Anfänge, dass man dann hier vor Gerichtsverhandlungen einführt für Arbeitsverhältnisse in Kambodscha, ist, glaube ich, das erste im Moment, was gerade im Gang ist. Und international gibt es mehrere solche Versuche. Das finde ich schon, dass man also natürlich sehr viel, man ist einfach nicht mehr, der Kapitalismus ist inzwischen, hat keine Außen mehr. Und das müssen wir auch bei politischen Strategien realisieren. Es ist jetzt schon wirklich tatsächlich globalisiert und das muss man dann auch für politische Strategien ernst nehmen. Es gibt sehr viele Menschen, die das tun und die natürlich auch oft keine Erfolge haben, manchmal so kleine dann eben doch.
Dann würde ich mir auch noch eine Frage erlauben. Du hast die jetzt natürlich gerade provoziert. Also ich würde auch zustimmen, ich sehe im Moment auch keine erfolgreiche Strategie zur Überwindung des Kapitalismus. Aber daraus folgt ja nicht, dass man der Ansicht sein könnte, dass der Kapitalismus eben so rein zum Beispiel ökologisch weiter bestehen kann, wie das jetzt der Fall ist. Oder anders gesagt, der Kapitalismus hat eine Zerstörungsdynamik in Gang gesetzt, wo es schon allein wegen des Überlebens der Menschheit notwendig ist, was grundlegend zu verändern. also notwendig nicht im, im Sinne, dass es tatsächlich eintritt, sondern in einem ethischen Sinn. Also vielleicht kannst du da deine letzte Aussage noch mal präzisieren. Meinst du, dass auch dass der Kapitalismus so weit zivilisiert werden kann, dass er längerfristig die ökologische Krise in den Griff kriegen kann?
Also ich wiederhole mich. Okay. Ich lehne das bei Marx ab und ich mache es selbst dann auch nicht. Vorläufig ist es so, dass der Kapitalismus immer noch mal wieder Möglichkeiten hat, wie er sich stabilisiert. Und das bin ich noch nicht ausgeschlossen, also sehe ich noch nicht ausgeschlossen, dass es auch in diesen ökologischen Fragen der Fall ist. Es ist natürlich eine Situation, von der man nur hoffen kann, dass Menschen einsehen, dass es wirklich kritisch ist und dass man was machen muss. Aber ich sehe nicht, dass dadurch wir schon sicher sein können, dass das ganze Gesellschaftssystem zusammenbricht.
Gut, ich glaube, das war ein leider etwas pessimistisches Schlusswort. Vielen herzlichen Dank nochmal für den großartigen Vortrag.